gekriegt für das Video von der Achterbahn. Es gab wirklich eine Achterbahn im Leben, die ich gefahren bin. Das war genau die. Und ich wusste gerade nicht, ob mein Handy jetzt schwitzig sind, von dem, dass ich die Predigt halte, oder nur noch von der Achterbahn. In jedem Fall weiß ich noch, ich habe damals gedacht, okay, den Teenie kann man nicht allein das fahren lassen, also fahre ich mit. Und ich habe das ganze Ding zusammengeschrien, also von Anfang bis Ende. Und danach wurde ich auch verschont. Das läuft das Ding, habe ich nicht wieder mitfahren müssen, dürfe. Oder ich wurde nicht mehr gefragt, von dem her, was dann passt. Aber ich gehöre zu dem Punkt von Menschen, der die Spannung einfach nicht loslassen kann, wenn er so Achterbahn sitzt, der das einfach total nicht rauslassen kann damit. Ich muss mir was trinken. Und deswegen sind Achterbahnen, ich verstehe es, aber Achterbahnen sind für mich nicht die Nummer eins. Ich fahre dann lieber Kaffeekanne in Trebstril. Wer es nicht kennt, das ist einfach nur was ich im Kreis drehe die ganze Zeit. Da wird es manche schlecht, mir nicht, von dem her. Aber heute Morgen geht es nicht um Achterbahnen, sondern ja, manchmal geht es Achterbahnen im Leben. Heute Morgen geht es um den Psalm 42. Dankeschön dafür, für die Psalme, die man jetzt schon singen durfte. Jetzt schon im Gottesdienst. Und Psalme sind ja Lieder, die Gott und sein Wirken besingen, die ihm lobe, die ihm antworte, die ihn bitte und vor ihm Klage bringe. Oder von der Sehnsucht nach ihm einen Ausdruck bringe. Mit anderen Worten, Psalme sind immer, oder da geht es immer um die Beziehung zu Gott. Und eine Gottesbeziehung, die kann sehr unterschiedlich aussehen. Weil wir Menschen sind ja auch verschieden. Und wir machen unterschiedliche Phasen und Zeiten durch. Und im Psalm 42 wird unsere Gottesbeziehung vor Auge geführt, die für manche vielleicht unbekannt oder befremdlich ist. Doch bevor ich es noch weiter ausführen will, lese ich mal den kompletten Psalm 42. Ich habe ihn hier in der Übersetzung der Hoffnung für alle. Das hat mich am meisten gepackt von allen Übersetzungen. Das lese ich. Ihr könnt ihn gern auch mitlesen bei euch. Psalm 42. Von den Nachkommen Korahs zum Nachdenken. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine einzige Speise. Denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt da denn dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich in dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt. Aus der Ferne des Jordanlandes denke ich voll Trauer an dich. Während ich auf dem Berg Misa im Hermongebirge stehe, gehen meine Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche tosend in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Tagsüber seufze ich, Herr, schenke mir deine Gnade. Und nachts singe ich und bete ich zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es euch damit geht, wenn man so einen Psalm liest, mal in der Fülle, im Ganzen. Aber mich hat schon der erste Vers schon fasziniert. Dort heißt es, oder der erste Vers oder der Anfang, von den Nachkommen Korahs zum Nachdenken. In manchen Übersetzungen heißt es auch, wird das Thema Unterweisung oder Lehrgedicht genannt. Und man weiß ja aus dem persönlichen Leben, je wichtiger eine Sache ist, desto mehr wird man da drin unterwiesen. Manche lassen über sich die jährliche Arbeitssicherunterweisung untergehen, wo in der Arbeit darauf hingewiesen wird, dass man nicht vom Drehstuhl stehen darf, um was runterzuholen. Oder ja, dass man nicht mit Sandale in eine Fertigung reingeht, wo schwere Sachen auf den Fuß fallen können. Oder wenn man darüber nachdenkt, wie viel Unterweisung man nötig hat, bis man Auto fahren darf, bis man den Führerschein bekommt. Man merkt, dieser Psalm soll etwas sehr Wichtiges weitergeben. Man soll auf die Erfahrung, die dort zum Ausdruck gebracht werde, einfach hören. Und mir geht es persönlich immer so, dass die Lieder, die ich hier im Gottesdienst singe, oder die Lieder, die hier mitsingen, die kommen dann meistens dann in stille Zeiten, kommen die nochmal hoch und ich denke über einzelne Verse danach und die gehen dann ganz tief und mir werden manche Sachen dann immer klarer und ich kann da einfach dann mitgehen und die stecke dann tiefer drin. Und der Gedanke hinter dem Wort Unterweisung ist, dass man ein Mittel hat, dass man eine Hilfe hat, die sich bei anderen schon längst bewährt hat. Nämlich das Gebet als bewusste Hinwendung zu Gott. Und was anderen geholfen hat, das kann auch mir helfen. Und vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, weil du auch schon mal an dem Punkt warst, dass du keine Lust mehr hattest, dass du voll resigniert warst und dass du manche Diskussionen drin warst, wo mit Menschen, die Gott einfach ablehnen oder seine Existenz leugnen. Aber der Mensch, von dem wir hier im Psalm lesen, der gibt einfach nicht auf. Er wird durch die Anleitung einfach ermutigt zum Beten und eine andere Denkrichtung einzunehmen. Es gibt natürlich Menschen, für die spielt Gott überhaupt keine Rolle. Die nicht glauben können oder wollen. Oder dass die denken, es gibt ihn überhaupt nicht. Und falls es für sie überhaupt in Erwägung kommt, dann ist er für sie nur ein fernes Wesen, das für sein Leben oder für ihr Leben oder fürs Weltgeschehen einfach keine Bedeutung hat. Wenn sie betrachten, darüber nachdenken, was in unserer Welt so abgeht, wenn sie sich die verschiedenen persönlichen Schicksale ansehen oder das Schicksal von anderen, dann können sie höchstens sagen oder fragen, manchmal ernsthaft, manchmal resigniert, manchmal gleichgültig, aber oft spöttisch, wo ist denn da dein Gott? Dann gibt es Menschen, die davon ausgehen, es gibt Gott. Oder es gibt einen Gott und die daran glauben. Aber dieser Gott ist irgendwo im Himmel. Das heißt ziemlich weit weg. Und solange er ihnen das gibt, was sie brauchen, ist alles okay. Und vielleicht machen sie ja die Erfahrung, dass Beten etwas Gutes ist, das hilft, das beruhigt und Kraft gibt. Und das auch so im Gottesdienst mal richtig gut tun kann. Aber Gott ist dabei nicht als erstes das persönliche Gegenüber. Also der liebende Vater, mit dem er ständig in Kontakt ist. Sondern eher so etwas wie ein Schicksal, ein Geheimnis oder ein Prinzip. Irgendwie übermächtig, irgendwie fremdartig, nicht verstehbar, aber trotzdem meist hilfreich. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich habe ihn schon erlebt. Ich weiß, dass Gott mich kennt. Und manchmal spüre ich auch seine Nähe. Ich habe von ihm schon bestimmte Gabe und Dinge empfangen. Ich habe erlebt, wie er mein Leben eingegriffen hat und Gebete erhöht hat. Und es waren mehr als Zufälle. Ich habe etwas von Gott. Und das ist mir sehr wertvoll und möchte ich auch nicht missen. Sicher, es gibt Höhe und Tiefe in meinem Leben. Es gibt schöne Erlebnisse, die aufbauen, auch Trockenzeiten, die etwas schwieriger sind. Und auch so manche Dunkelheit. Aber im Großen und Ganzen komme ich ganz gut durch und bin zufrieden. Gut, dass es Gott gibt und ich an ihn glauben darf. Und schließlich gibt es sowas, was wir hier im Psalm 42 lesen oder finden. Wir merken, hier geht es nicht um einen Gott als Es oder ein Prinzip oder ein Schicksal, weil Leiden unter der Gottesferne, das kann eigentlich nur jemand, der auch etwas von der Nähe von Gott weiß, der sie kennt, oder jemand, den Gott die Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Und C.S. Lewis, ein, soll man sagen, berühmter Mann aus Großbritannien, der Schreiber oder Lyriker, genau, beschreibt in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, es folgendermaßen. Kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger, also bekommt er sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen, also gibt es Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen, also gibt es so etwas wie Sex. Wenn wir nun in uns selbst eine Sehnsucht vorfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Wenn keine irdische Freude dieses Verlangen stillen kann, heißt es ja noch nicht, dass die ganze Erde ein Betrug ist. Die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, es zu stillen, sondern nur dazu da, es wachzurufen, auf das Wirkliche hinzudeuten. Und diese Sehnsucht ist einfach ein Indiz dafür, dass es mehr gibt. Dass mehr möglich ist, als das, was ich gerade habe oder erlebe. Und vielleicht hast du schon festgestellt in dir, dass du die Sehnsucht, diesen Durst einfach nicht stillen konntest. Und das ist wie ein großes Loch in der Seele. Und egal, was man da reinwirft, und egal, wie viel man reinwirft, das Loch wird einfach nicht gestopft. Die Sehnsucht bleibt und sie geht nicht weg. Und hast du mal überlegt, ob du das Richtige in das Loch da überhaupt reinwirfst? Durch die Welt wird ein vieles angeboten. Und auch der Teufel versucht uns davon abzuhalten, die richtige Füllung für dieses Loch zu finden. Und was kann man da alles reinwerfen? Sowas wie Erfolg, Geld, Verantwortung, Geschäftigkeit. Aber auch auf den ersten Blick solche Sachen, wo man oft denkt, da ist ja nichts negativ dran, das macht man auch gern. So Sachen wie Familie, Diensten der Gemeinde und USW. Also es geht, kann man endlos weiterführen. Das alles reicht nicht aus, um einfach das Loch in der Seele zu stopfen. Und vielleicht lohnt es sich für dich, einfach mal die Zeit zu nehmen und nachzudenken, welche Dinge bei einem selbst solche Lochstopfer sind. Genau, man kann sagen, im Sommerloch über die Lochstopfer nachdenken. Und seine eigene Motivation einfach zu hinterfragen, warum man das tut. Und manchmal kann man sagen, liegt es an mir, in meiner Möglichkeit, die Situationen zu verändern. Und manchmal kann ich auch nichts tun. Dann gilt es, es auszuhalten, Geduld zu haben und zu warten, bis ein anderer etwas ändert. Manchmal lebt man als Christ nur vor sich hin, so eine Art Stand-by-Christentum. Und ihr kennt so, ich weiß nicht, ob es, ja doch, ihr kennt bestimmt so die Stand-by-Funktionen bei Elektrogeräten. Das heißt, man ist so angeschlossen an den Stromkreis, man ist aber weder richtig aus noch richtig an. Aber ein Programm läuft trotzdem nicht. Und so lebe viele ihren Glaube, ihr Christsein. Der ist wenig einladend und auch für uns selbst nicht wenig Substanz dran. Und oft merken wir es auch gar nicht, wie wir auf diese Art und Weise an Gott einfach vorbeileben. Und leider kann man da Jahre, Jahrzehnte mit verbringen, auf diese Art und Weise sein Christsein zuzubringen, ohne dass sich was ändert. Aber Gott möchte in unser Leben hineinwirken. Er möchte sich als die lebendige Quelle, als der bestimmte Mittelpunkt unseres Lebens erweisen. Und darum wünsche ich uns diese tiefe Sehnsucht, wie es der Psalmist zum Ausdruck bringt. Diese tiefe Sehnsucht, Gott einfach wieder neu, ganz neu zu erleben. Diese tiefe Sehnsucht, einfach ein tieferes Erkennen von Gott zu haben. Und ein tieferes, ganz neues Erleben von seinem Heiligen Geist. Vieles im Leben kann man überspielen und nicht jeder, der grinst, hat echte Freude im Herzen. Und so begegnen wir oft einander, ohne wirklich wahrzunehmen, was unser Gegenüber bewegt. Wir lassen uns leicht abfertigen und auf die Frage, wie geht es dir, kommt dann meistens schnell als Antwort, oh, ganz gut. Doch was sich ganz hinter dem ganz gut verbirgt, wird nicht weiter hinterfragt. Manchmal sind wir auch ehrlich gesagt ganz froh drüber, weil wir uns dann nicht beschäftigen müssen mit der Sorge und der Nöte von anderen. Und oft wollen wir dafür uns gar keine Zeit nehmen, weil wir die ganz andere Sache im Kopf haben. So geht jeder seinen Weg und der andere bleibt mit seinen Anliegen, Ängste und Sehnsüchte für sich allein. Und dieses Alleinsein in seinen Ängsten, das Alleinsein mit seinem Durst nach mehr, erlebt auch der Beter des Psalm 42. Er lebt in der Fremde, fern der Heimat und des Tempels sucht er seine Herausforderungen im Leben. Gottesdienste mit den frohen Zusammenkünften, wie man sie in Israel gefeiert hat, mit den erlebnisreichen Gesängen, den Tora-Lesungen, den Opfer und Gebeten im Gottesdienst, den Aufgehobensein in die Gemeinschaft des Volkes Gottes, ist für ihn in sehr weite Ferne gerückt. Er lebt wie ein Ausländer unter anderen. Doch seine Gotteszugehörigkeit hat er nicht verschwiegen. Er ist als Frommer bekannt geworden. Und deswegen lassen ihn die Menschen in seinem Umfeld keine Ruhe. Er wird bedrängt mit der Frage, ja, wo ist denn jetzt nun dein Gott? Und diese Frage, diese Angriffe, die macht ihm zu schaffen. Er soll Antwort geben und ist doch zutiefst erschüttert in seinem Gottesverhältnis. Alles, was über sein Leben hereingebrochen ist, macht ihn zu schaffen. Fast wird ihm der Gottesglaube zum Stress, weil Gott in der Ferne nicht als der liebende oder helfende Gott erkennbar ist für ihn. So bleibt für ihn nur der Schrei aus der Leere, die er in sich empfindet, jenseits von Hoffnung oder Verzweiflung, von Trost oder Trostlosigkeit. Und dann ist da noch die Stimme der anderen. Sie brauchen nicht viel sagen. Und wir kennen die Stimme genauso. Sie spricht nämlich auch in uns. Zum Beispiel, was hast du denn davon, dass du in die Gemeinde gehst? Nichts. Was kriegst du denn für deine Mitarbeit? Nur Ärger. Was kommt dabei heraus, dass du nach Gottes Geboten lebst und dich bemühst? Nur, dass dir lauter Steine in den Weg gelegt werden. Warum betest du denn noch, damit dich niemand hört? Den anderen geht es doch auch gut. Was hast du also von deiner Frömmigkeit? Höchstens die Anfechtung. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sag Gott ab und stirb. Aber unabhängig, wie er sich im Augenblick auch fühlt, selbst wenn er kein vertrauter Mensch um sich weiß, keine Zeichen der Gegenwart Gottes entdeckt, gibt er nicht auf. Er resigniert nicht angesichts der neuen Situation. Er schreit zu Gott. Und Gott ist für ihn nur noch oder jetzt gerade der einzige Adressat. Weder auf Menschen noch auf irgendwelche Beziehungen setzt er sein Vertrauen. Und auch selbst traut er nichts zu. Er hat nur noch Gott in dieser Situation, wo alles ins Wanken geraten ist. Und an diesem Gott hält er unbeirrbar fest. Wüstenzeiten sind heilsam für unsere Seele oder für unser Leben. In ihnen lernen wir uns einfach besser kennen. Wir merken, dass wir das Gute, das wir erlebt haben, nicht uns selbst, unserer Frömmigkeit, unserer Entschiedenheit oder unserem Eifer zu verdanken haben. Doch was sollen wir in der Zeit dieser Traurigkeit tun? Der Beter des Psalms sagt, warum nur bin ich so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Und dieses Zurückerinnern ist vielleicht die sinnvollste Art, Zeiten der Trauer zu nutzen. Eine Sackgasse in solche Zeiten ist dagegen, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Sie führt uns entweder ins Selbstmitleid, wenn wir mit Neid oder Vorwürfe auf andere blicken, oder sie bringt uns zur Verzweiflung, wenn wir uns selbst verurteilen und zerfleischen. Und für diese Gefahr bewahrt uns die Blickrichtung des Beters. Auf Gott will ich hoffen. Diese Ausrichtung auf Gott bewahrt uns vor dem großen Absturz. Glauben heißt nicht, ohne Anfechtung zu sein. Glauben heißt, in der Anfechtung getröstet zu werden. Weil der Glaube die Anfechtung überwindet, kann er nie ohne Anfechtung sein. Und der Glaube hat beides nötig. Die Anfechtung, in der sich der Glaube zeigt, und Gott, ohne den wir die Anfechtung nicht überstehen würden. Es gibt inmitten aller Anfechtung nur den einen Weg zu Gott. Und wie wir gelesen haben, denn wir noch danken werden, denn er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Ich darf, ja, ich soll alles, auch meine Klage, meine Verzweiflung, ja, sogar meine Anklage laut werden lassen. Und es müssen nicht nur wohlüberlegte Worte oder ausgewogene Worte sein. Das darf einmal laut sein, das darf einmal eine Seufze sein. Das kann eine Klage sein, ja, ein Schreier. Alles ist erlaubt. Weil wenn die Träne, wenn die Wut, wenn die Unverständnis und die Frage nicht aus mir herauskommen dürfen, dann wird auf Dauer auch die Freude, das Einverständnis und die Liebe in mir ersticken. Und ich darf noch etwas, ich darf mich zurückerinnern an die schon erlebten Zeiten von Nähe, von Lebendigkeit. Das Gute, das ich immer noch im Leben habe und das es immer noch gibt, das eben nicht vergesse, das kann zur Brücke, zur neuen Hoffnung werden. Indem ich mich in Zeiten oder an Zeiten und Ereignisse erinnere, wo ich mich ganz und heil, richtig lebendig und lebenssatt erlebt habe, hole ich das vergangene Gute wieder in die Gegenwart hinein. Zum Ende oder zum Abschluss möchte ich noch ein Gebet spreche, oder besser gesagt vorlese, weil ich es gefunden habe im Internet, wo das nochmal sehr gut zusammenfasst, die ganze Sache. Ihr dürft gern sitzen bleiben dazu. Wie nichts ohne Wasser leben kann, so stehen wir auf dem Trockenen ohne dich, oh Gott. Womit sich die Seele auch zustopft, sie wird nur satt bei dir. Was immer wir haben und sind, Bedeutung hat unser Leben erst, wenn es im Gegenüber zu dir gelebt wird. Wenn wir uns als dein Ebenbild von dir geliebt begreifen. Was immer uns gesagt wird und wir hören, den wahren Wert gibt uns dein Wort. Was immer uns umtreibt und vorwärts drängt, zur Ruhe kommen wir nur bei dir. Was immer uns angeboten wird an Dingen und Diensten, heil werden wir allein bei dir. So lass das Gotteslob die Melodie unseres Lebens werden. So lass das Hören auf dein Wort und das Gebet zu dir den Atem unseres Lebens sein. Dir folgen und gehorchen sei der Herzschlag unseres Lebens. Deine Größe fülle unser Denken, deine Liebe unser Bewusstsein, dein Erbarmen unser Handeln und deine Gerechtigkeit bestimme unsere Entscheidungen. So sei dir alle Ehre, den Gott Israels und Heiland der Welt, dem einzigen wahren lebendigen Gott, der durch Jesus Christus und im Heiligen Geist regiert und angebetet wird, jetzt für immer und in alle Ewigkeit. Amen.